Danke für diesen tollen Lobpreis, für das Singen, für das Beten zu Gott. Also man spürt den Segen, man spürt seine Gegenwart, zumindest geht es mir so. Ich hoffe, es geht euch auch so, die jetzt heute hier seid, dass ihr dieses freudige Ereignis mit uns so teilen könnt in der Gegenwart unseres Gottes. Und ich möchte noch einmal kurz zu Beginn auch zu genau diesem Gott beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute hier Zeugen werden durften, wie Eltern sich bewusst entschieden haben, ihre Kinder in der Art zu erziehen, dass ihr Leben und ihre Erziehung zu dir hinführt. Ich danke dir dafür, dass du diesen Eltern aber auch die Erkenntnis gegeben hast, dass sie das nicht alleine schaffen, dass sie dich brauchen, deine Nähe, deine Liebe, deine Kraft und auch deine Lehre, Herr. Und so danke ich dir dafür, dass wir heute als Gemeinde, als Familie, als Besucher, die wir heute hier alle dabei waren, diesen Segen auch aussprechen konnten. Und wir dürfen Zeugen sein, wie dieser Segen in dem Leben dieser Kinder wirken wird. Und ich bitte dich auch, dass aber jetzt auch für uns, die wir hier heute sitzen, aus deinem Wort etwas vorbereitet hast, dass wir von dir lernen können und dass wir heute insbesondere viel von unseren Kindern lernen können, Herr. Und so danke ich dir dafür, dass ich heute dieses Privileg habe und von dir erzählen darf. Und ich danke dir für jeden, der heute hier gekommen ist und bitte dich darum, dass du die Ohren und die Herzen öffnest für deine Botschaft, Herr. Amen. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich heute halt gerade die Ehre habe zu predigen an so einem besonderen Anlass, Kindersegnung. Ich finde allein die Beobachtung schon sehr interessant gerade, wie ausgedünnt der Saal schon aussieht, wenn alle Kinder gerade jetzt in der Kids-Time ist. Also es ist erstaunlich auch, wie viele Kinder hier in der Gemeinde sind, wie viele heute auch hier sind. Einige sind auch noch hier im Saal und das ist wundervoll und gut so. Und sie stehen auch heute im Mittelpunkt. Ne, 3 Kinder aus 3 Familien ganz besonders, aber ich denke, wir können heute mal alle Kinder in den Mittelpunkt stellen und uns mal ganz genau Kinder anschauen, wie sie so sind, was sie so an tollen Eigenschaften haben. Die weniger tollen, die lernt ihr von euren Kindern dann zu Hause. Und ich möchte einfach mal aus 2 Stellen heute vorlesen, also 2 Bibelstellen wird es nur geben, in denen Jesus Kinder bewusst in den Mittelpunkt stellt und sie zu Vorbildern für uns macht. Und die erste Stelle möchte ich direkt einmal lesen. In Markus, Kapitel 10, also aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 13. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung, aber lest gerne aus eurer Übersetzung mit und schaut, ob das da so ähnlich steht. Und sie brachten Kinder zu ihm, also Eltern brachten ihre Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Die Situation: Jesus tut das, was er immer tut, er lehrt, er ist bei den Menschen, hat die Gemeinschaft, wahrscheinlich mit vielen erwachsenen Menschen, gibt ihnen die Lehre weiter, sei es in Form von Gleichnissen, in einfach dem direkten Gespräch. Und dann kommen einige Eltern auf die Idee, doch tatsächlich mit ihren lauten, ungeduldigen Kindern zu ihm zu kommen und ihn dabei zu unterbrechen. Das ist vielleicht so die Ausgangssituation, die hier ist. Und die Jünger, vollkommen zu Recht, wie wir Erwachsenen vielleicht manchmal denken, sehen diese Situation, schätzen sie komplett richtig ein, sie kennen ja ihren Lehrer und Meister, und sagen den Leuten: Alter, nicht jetzt. Ihr habt kleine Kinder, er erzählt hier gerade über das Reich Gottes und dieses Kind brüllt hier die ganze Zeit und unterbricht ihn. Was soll das? Geht mal. So zumindest stelle ich mir die Situation grob vor. Und dann kommt Jesus. Und das finde ich einfach klasse, wie er das halt macht. Er sieht diese Situation, er wird unwillig, also es erregt ihn wirklich innerlich, in seinem Tiefsten bewegt es ihn. Und er sagt: Was soll der Blödsinn? Lasst die Kinder zu mir kommen. Und ich finde, da sehen wir zwei sehr unterschiedliche Ansichten oder Betrachtungsweise, wie man Kinder sehen kann. Welchen Stellenwert man einem ungefähr so großen Menschen beifügen kann. Und ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen, auch so wie bei uns in der Familie oder im Bekanntenkreis mit Kindern umgegangen wird. Vielleicht kennt ihr die Situation, gerade so bei größeren Familienfesten, ne, Platz ist ja begrenzt, dann gibt es da einen Tisch, eine reich gedeckte Tafel, die ist, wenn ihr der Typ dafür seid, auch vielleicht dekoriert, es ist alles hübsch angerichtet, ne? Man achtet darauf, dass nicht Karottenschüssel neben Karotten, es muss ein bisschen Farbe sein, Karotte, Gurke im Wechsel, so dass man, das Auge isst ja mit. Und eine schön gedeckte Tafel und es ist Platz genug für alle Erwachsenen. Und dann gibt es noch irgendwo so einen kleinen Kindertisch, ne? Weil meine Güte, Kinder, die machen eine Sauerei beim Essen, da gibt es dann halt den Kindertisch, den stellen wir mal hier hin, vielleicht noch ins andere Zimmer, je nach Wohnungssituation, also bei uns war es dann häufig sogar ein Nebenzimmer. Und da steht dann halt der Klapptisch, den man aus der Garage schnell geholt hat, ein paar Stühle, hier habt ihr eure Spaghetti Bolognese, Kinder essen und ab nach oben, wir wollen essen. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so mal gewesen? Das ist jetzt keine Wertung. Ich persönlich finde, also es wird bei uns immer noch gemacht, nur jetzt darf ich halt an dem schönen Tisch sitzen. Aber es ist manchmal, reicht der Platz halt nicht, aber das gibt's, oder? Es beruhigt mich echt, dass es das wirklich noch gibt. Ich dachte schon. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde später dazu kommen, wie ich als Kind darüber gedacht habe, denn das ist eine geniale Eigenschaft von Kindern. Aber jetzt, wenn ich, jetzt als Erwachsener, stört mich das manchmal. Ich meine, klar, es ist, manchmal ist nur Platz da, eine Wohnung hat nur eine begrenzte Quadratmeterzahl, nicht jeder von uns hat einen Gutshof und kann 80 Gäste auf einmal bewirten. Manchmal ist es halt nur Notwendigkeit. Aber ganz oft ist es ja dann so, dass die Kinder, die sollen die Erwachsenen mal nicht stören. So einen Stellenwert geben wir Kindern manchmal. Und deswegen, beim ersten Lesen, habe ich die Reaktion der Jünger zu 100% nachvollziehen können, denn ich, ohne die Unterweisung Jesu, hätte genau so gehandelt. Ich weiß nicht, meine Kindheit wurde von einem Satz auch geprägt, den ich von Erwachsenen gehört habe, hauptsächlich im Bereich Schule. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, aber ich hoffe nicht. Wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Kennt ihr das? Oh gut, ihr schüttelt den Kopf. Einige schütteln den Kopf. Halleluja, bin ich dankbar für. Ich kenne diesen Satz leider. Ich meine, im Kontext Schule kann ich es verstehen. Wenn da eine erwachsene Person 27 oder mehr Kindern etwas erklären muss, dann muss halt auch eine gewisse Ruhe herrschen. Aber dieser Satz hatte für mich immer etwas so Erniedrigendes. Beziehungsweise denke ich jetzt im Nachhinein so. Ich meine, wer bist du, dass du dich selbst als Kuchen bezeichnest und mich als Krümel? Was soll denn der Blödsinn? Aber oft denken wir als Erwachsene so. Und ich, auch heute als erwachsener Mann, der ich hier stehe, bin keine Ausnahme. Es gibt Situationen, da bin ich sehr dankbar, dass es diesen Kindertisch gibt. Denn dann kann ich in Ruhe mein Schnitzel essen und muss nicht gleichzeitig aufpassen, ob die sich mit Ketchup bekleckert oder mich schlimmer noch mit Ketchup bekleckert. Ich muss nicht gucken, dass auch alles ordentlich gekaut wird. Ich muss nicht gucken, dass nicht sich so ein Berg Kartoffelbrei draufgepackt wird und am Ende wird davon nichts gegessen und ich darf das dann zu Ende vernichten. Nein, ich bin manchmal wirklich froh über dieses, ja, ihr Kinder, ne? Und gerade auch, ich weiß nicht, im Gemeindekontext, wie ihr da so aufgewachsen und groß geworden seid. Bei mir fing das Gemeindeleben erst relativ spät an, deswegen kannte ich das nur zu besonderen Anlässen. Da hieß es auch mal, ne, jetzt sitz mal still und stör hier nicht. Ne, man wollte ausrufen, der vorne der Prediger hat gesagt Halleluja und ich rief auch als kleiner Junge Halleluja und dann hörte Psch. Ja, Entschuldigung, dann ruf halt nicht Halleluja, wenn du nicht willst, dass ich mitrufe. Aber so sind wir doch oft. Jesus aber hat einen komplett anderen Stellenwert bei Kindern. Er ist da mitten in seiner Lehre, dann kommen Eltern, die sagen, ich will dieses Kind segnen lassen. Die Jünger stellen sich in den Weg und Jesus weist seine Jünger öffentlich zurecht und sagt, was soll das? Wehrt ihnen nicht, genau für sie mache ich das doch. Für sie ist das Reich Gottes. Und das ist, ich habe mich dann einfach gefragt, wirklich beim Lesen, warum sagt Jesus das so deutlich? Ich meine, er hätte auch sagen können, hey, gut, dass ihr aufgepasst habt, aber lasst das in einer halben Stunde machen. Wenn ich hier fertig bin, lasst die so lange warten, dann segne ich die. Es ist ja eine wichtige Sache. Aber nein, er sagt jetzt sofort, hierher. Und vor allen Dingen, er hört ja nicht mit diesem Satz auf. In Vers 15 steht, glaube ich, eine der größten und wichtigsten Wahrheiten und Erkenntnisse. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Er nennt hier eine Eigenschaft, die Kinder haben, die in seinen Augen so wertvoll ist, dass sie sofort in den Mittelpunkt kommen dürfen. Ich weiß nicht, wer von euch hat einem Kind schon mal ein Geschenk gemacht? Ich will jetzt ein bisschen mehr Energie. Sehr schön. Wie nehmen Kinder Geschenke an? Ich weiß nicht, wir haben mal, ein Fahrrad zum Beispiel unserer Tochter geschenkt. Da wurde sich gefreut, da wurde sich auf das Fahrrad gesetzt und dann wurde Gas gegeben. Sie konnte noch nicht Fahrrad fahren, aber es wurde halt Gas gegeben. Los, ab mit dem Fahrrad. Es war ein schönes, weißes Fahrrad, weiße Reifen, richtig auf Hochglanz poliert. Ich war so froh über dieses tolle Fahrrad. Was meint ihr, wie lange das so aussah? Und dieses Kind hat das einfach angenommen und sich gefreut. Und ich finde das immer sehr bemerkenswert, denn ich bin ein unglaublich schlecht zu beschenkender Mensch, sagen wir es mal so. Ich freue mich über Geschenke, ja, aber ganz oft ist es, wow, du hast mir eine Bluetooth-Anlage im Wert von 48,99, okay, jetzt weiß ich, was dein Geschenk kosten muss nächstes Jahr. Also ich habe sofort diesen Gedanken, okay, jetzt weiß ich, was ich dir dann zurückschenken darf. Oder, weiß ich nicht, man guckt sich ein Geschenk an und denkt sich, wow, eine Kaffeemaschine von, ach, es ist nicht die, die ich mir gewünscht habe, aber hey, hast es versucht. Ich bin unglaublich schlecht darin, beschenkt zu werden. Und ich glaube, vielen Erwachsenen geht das auch mal so. Man hat dann immer sofort diesen Gedanken, hey, warum schenkt er mir das jetzt? Was soll das? Will er dafür was zurück? Habe ich irgendwas getan? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Kind beschenkt außerhalb von den regulären Beschenktagen, also Geburtstag, Weihnachten, Ostern? Wir machen das ganz oft, wenn man so beim Einkaufen ist und dann sieht das Kind irgendwas Schönes und darf ich das haben? Und dann sagt man sich, ja, okay, komm, einmal darfst du jetzt Ausnahme, weiß ich nicht, irgendeine Flasche mit bunter Flüssigkeit, die du halt trinken kannst. Komm, gönn dir mal. Und das Kind freut sich einen Cola-Keks und fragt nicht, Moment, ich habe doch keinen Geburtstag und es ist nicht Weihnachten. Wieso schenkt dieser erwachsene Mann mir das? Habt ihr so eine Reaktion schon mal erlebt? Ich hoffe nicht. Aber so ticken Kinder nicht. Sie nehmen das einfach an. Und ich finde das bemerkenswert oder umso bemerkenswerter, dass Jesus das hier halt sagt, die Kinder in diesen Mittelpunkt stellt, weil er das an einer anderen Stelle ein bisschen vorher, also zeitlich vorher, schon mal ein Kind in den Mittelpunkt bei seinen Jüngern gestellt hat und auch wieder da auf ein Kind hingewiesen hat und gesagt, hier, schaut euch dieses Kind mal an. Also jetzt in dieser Situation, einerseits diesen Stellenwert den Kindern einzuräumen, lasst sie zu mir kommen, aber andererseits auch hervorheben, guckt mal, so müsst ihr annehmen. Was genau sie annehmen müssen, dazu komme ich gleich. Ich möchte nämlich aus Matthäus diesmal Kapitel 18 lesen. Also zeitlich ein bisschen, ein paar Tage, Wochen, weiß nicht, bevor dieses Ereignis passiert ist. Und da kommen, ich lese einfach mal vor, Matthäus 18, Kapitel 1, Vers 1. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ich finde auch wieder eine bemerkenswerte Situation, da sind die Jünger, erwachsene Männer voll Fähigkeiten und mit Gaben ausgestattet und lernen von Jesus. Und sie streiten sich darum, wer ist wohl der Größte? Ich weiß nicht, in dieser Übersetzung fragen sie nicht direkt von uns, aber es schwingt so ein bisschen mit. Ne? Wer von uns Zwölfen, die wir dir doch am nächsten sind, ist denn der Jünger? Und diese Frage wird gestellt. Und ich finde Jesus' Antwort oder die Art, wie er antwortet, einfach sehr ansprechend, mich zumindest. Denn das Verhalten der Jünger ist ein sehr stolzes Verhalten. Ne? Man hat eigene Fähigkeiten, man weiß etwas, man kann etwas. Und dann kommt Jesus und ich frage, wer von uns ist der Größte oder wer ist der Größte? Und Jesus ruft irgendein Kind. Er musste nicht mal großartig suchen, egal welches Kind. Er hat sich ein Kind geschnappt, das in die Mitte gestellt und gesagt, das ist das Größte. Kurz zusammengefasst. Ich glaube, für die Jünger war das eine unglaublich demütigende Erfahrung, Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie dann in dem zweiten Ereignis die Kinder abgewehrt haben, wo sie doch eigentlich schon wussten, was für einen Stellenwert Jesus Kindern einräumt. Aber das muss eine unglaublich demütigende Erfahrung gewesen sein. Aber eine sehr wichtige und gute. Denn Jesus spricht in Vers 4 von einer wieder besonderen Eigenschaft, die Kinder haben, die er hervorhebt, und zwar so sehr hervorhebt, dass er sagt, so müsst ihr werden. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Dieses Kind, was er dahingestellt hat, und ich erlaube mir mal, es auf alle anderen Kinder, die es gibt, zu übertragen, diese Kinder haben eine wahre Demut in sich, die wir Erwachsenen uns abgucken müssen. Und das ist nicht nur ein Vorschlag von Jesus, es ist eine knallharte Bedingung. Eine Demut, die wir von Kindern lernen können, ich weiß, es klingt im ersten Moment verrückt, dass wir so etwas Großes und Wichtiges von Kindern lernen sollen, wo man sich doch denkt, wie kann denn ein Kind bitte Vorbild für irgendwas sein? Jeder, der schon mal ein neugeborenes Kind gesehen, in den Armen gehalten hat, wird mir mehr oder weniger wahrscheinlich zögerlich zustimmen, dass so ein Kind am Anfang seines Lebens erstaunlich wenig kann, wenn man es jetzt mit menschlichen Fähigkeiten mal voraussetzt. Dieses Kind kann nicht vernünftig kommunizieren. Anstatt zu sagen, Papa, ich habe Hunger, brüllt es einfach. Anstatt zu sagen, Papa, ich bin müde, brüllt es, aber in exakt der gleichen Tonlage, sodass der Papa nicht weiß, was es ist jetzt. Anstatt zu sagen, Papa, ich habe Hunger, ich gehe mir etwas zu essen holen, kann dieses Kind noch nicht mal gehen. Lernt es irgendwann mal. Aber auch dann, die ersten Gehversuche sind echt, ich liebe es, Kinder beim ersten Gehen zuzugucken und auch danach so dieses süße Watscheln, aber es ist halt nicht, seien wir ehrlich, nicht besonders schnell und auch nicht besonders effektiv vielleicht. Aber so ein Kind, was kann das schon? Wieso ist das Kind jetzt das Größte? Und im Laufe des Lebens lernt dieses Kind dann viele Dinge, die ich jetzt gerade kritisiert habe. Es lernt das Sprechen, das Laufen. Es wird immer unabhängiger, immer mehr Fähigkeiten werden erlernt. Irgendwann mal wird nicht nur das Sprechen gelernt, sondern auch, wie spreche ich, mit wem. Also auch so ein bisschen soziale Kniffe werden gelernt. Ne? Ich kann nicht mit jedem gleich sprechen. Wie spreche ich, dass ich kriege, was ich will. Man läuft immer besser und schneller. Dann kommt Fahrradfahren dazu. Irgendwann mal ist es ein Mofa, Roller, das Auto. All diese Fähigkeiten werden hinzugekommen. Man lernt ein Instrument vielleicht noch dazu oder mehrere gleich, wenn man besonders viel Freizeit hat. Und kann dann halt wirklich Fähigkeiten ohne Ende erlernen. Und dann kann man doch sagen, jetzt ab diesem Punkt, ja hier, jetzt können wir mit dem Kind was anfangen. Aber Jesus nimmt wirklich so ein kleines Kind und sagt, so musst du dich erniedrigen, so musst du werden. Und ich habe mich gefragt, was ist das für eine Demut? Weil ganz ehrlich, das Kind hat ja eigentlich keine andere Wahl, als demütig zu sein. Kann doch nichts. Worauf will das Kind stolz sein? So, aber das ist meine erwachsene Denkweise ganz lange gewesen. Ihr hört es vielleicht schon raus, ich bin ein sehr stolzgeschädigter Mensch. Ich habe unglaubliche Stolzprobleme. Also ich neige zum Übertreiben in die falsche Richtung und bin sehr stolz auf mich. Und genau da zu mir sagt Gott dann hier, werd wie dein Kind. Wo ich mir manchmal vor meiner Tochter denke und mir denke, werd du doch ein bisschen mehr wie ich, dann würden wir besser klarkommen. Aber nein, Gott sagt es genau andersrum, wie dieses Kind. Und was ist es denn, was ein Kind so wahrhaft demütig macht? Eine richtige Demut. Und ich finde, oder habe für mich, wurde mir die Erkenntnis gegeben, sagen wir es so, diese kindliche Demut nenne ich es mal, aber als positives Beispiel, entsteht einfach aus zwei Punkten. Einmal aus den Umständen, in denen das Kind sich befindet und einmal aus der Haltung, aus dem Leben, wie dieses Kind in diesen Umständen lebt. Das können wir uns abgucken. Die Umstände, ich habe es gerade ein bisschen gesagt, ein Kind kommt mit erstaunlich wenig Fähigkeiten auf diese Welt. Ein Kind befindet sich in kompletter und absoluter Abhängigkeit von anderen Menschen. Am Anfang sind es die Eltern, im Laufe der Zeit kommen noch Personen dazu und im weiteren Leben dann irgendwann mal, wenn es alles gesund läuft, wird diese Abhängigkeit weniger. Aber gerade kleine Kinder sind in einer absoluten Abhängigkeit zu ihren Eltern. Die können sich nicht selber versorgen, die können nicht essen, die können sich nicht selber anziehen, die können sich nicht selber ausziehen, nicht selber aufs Klo, die kriegen nichts alleine hin. Und in diesen Umständen befinden sie sich. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage, wie schafft das ein Kind überhaupt, so einen Zustand auszuhalten? Und da kommen wir zu der Haltung, die Kinder haben. Die Haltung, die wir uns unbedingt abgucken sollen von Kindern. Und zwar sind da auch wieder zwei Punkte. Einerseits, Kinder können unbegrenzt vertrauen. Und zwar, ich meine, wenn du absolut abhängig von einer Person bist, musst du dieser Person auch vertrauen können. Aber viele von uns haben bestimmt schon mal das irgendwie gesehen, wenn so ein Kind auf so einer hohen Mauer steht und sagt, Papa, ich will runterspringen. Der Vater steht da und sagt, ich fange dich auf. Wie viele Kinder springen in so einer Situation? Ungefähr 100%. Mach das mal mit mir als Erwachsenen. Gut, das ist jetzt hier nicht sehr hoch. Aber wenn ich jetzt sage, ich springe jetzt und du sagst mir, ich fange dich auf, wie viele Erwachsene würden in so einer Situation springen? Lass es ein Viertel sein. Ein paar Durchgeknallte gibt es immer. Aber Kinder haben dieses unglaubliche Vertrauen. Genau, so. Und das Zweite, wie Kinder eben dieses überleben können, ist dieses, ich finde es schwer zu beschreiben, aber ich versuche es mal, dieses unbegrenzte Bedürfnis nach Liebe und Aufmerksamkeit. Anerkennung kann man es auch nehmen. Ich meine, man sieht es bei einem Kind, wie es sich benimmt. Ein Kind fordert unglaublich viel Aufmerksamkeit. Im positiven Sinne will ich das jetzt auf jeden Fall sagen. Ein Kind fordert unglaublich viel Beziehung und Zuneigung. Ich meine, ihr könnt es, bitte macht es nicht, aber ihr könntet es mal ausprobieren. Legt mal euer 4 Monate altes Kind irgendwo hin und lasst mal einfach mal 3 Stunden liegen. Wie lange, also wenn es jetzt nicht schläft, wie lange wird das Kind dann einfach da liegen? Wie lange wird das dauern, bis dieses Kind einfach fordert, komm zu mir? Oder schöner wäre es noch, ich könnte zu dir kommen, aber ich habe ja gerade gesagt, kann es noch nicht. Wie schnell ruft ein Kind nach den Eltern? Und das zieht sich auch noch übers ältere Leben hinaus. Also meine Große ist jetzt gerade 7, das hat noch nicht wirklich aufgehört mit diesem Aufmerksamkeit einfordern. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt habe ich die Erleichterung? Vielleicht kann mir ein Erwachsener das sagen. Ich habe ab und zu Homeoffice gemacht. Aufgrund von Umständen, nicht weil ich ein Fan von Homeoffice bin. Und wenn die Kinder dann zu Hause sind, dann wird unglaublich geduldig gewartet, bis der Papa aus dem Arbeitszimmer kommt. Man hat Verständnis dafür, dass ein 8-Stunden-Arbeitstag auch 8 Stunden Homeoffice bedeutet. Aber nur um wirklich sicher zu gehen, wird halt nochmal alle 10 Minuten nachgefragt, ob der Papa nicht schon fertig mit der Arbeit ist. Ob er nicht Zeit für ein Puzzle hat. Nein, ich habe keine Zeit für ein Puzzle. Ja, okay. 10 Minuten später, Papa, willst du mit mir auf meiner Galoppa, das ist ihr so ein Stehpferd, spielen? Nein, Arbeitstag ist immer noch nicht vorbei. Weitere 10 Minuten, Papa, ich habe Durst. Schön, ich arbeite. Also diese Kinder, die fordern das unglaublich. Ich finde es gut, weil der Tag, an dem sie aufhören, an meine Tür zu klopfen, weiß ich, ich habe Teenager, da freue ich mich nicht drauf. Aber diese unglaubliche Verlangen, Durst und auch dieses wirklich hartnäckige Einfordern von Beziehung und Liebe, das ist den Kindern drin. Und natürlich brauchen sie das, um in einer absoluten Abhängigkeit von ihren Eltern überleben zu können. Und jetzt habe ich das so ein bisschen angerissen oder gesagt, was das für eine Demut ist, die in Kindern lebt. Und wie sieht das bei uns Erwachsenen aus? Na, da verändert sich schon einiges. Dieser Umstand der absoluten Abhängigkeit von Personen hört, was auch gut und richtig ist, dahin sollen wir auch erzogen werden, wird immer weniger. Irgendwann mal heißt es nicht mehr, Papa, ich habe Durst. Dann geht das Kind in den Kühlschrank, schnappt sich die Colaflasche, auf deren Deckzettel steht, für Papa, gießt sich daraus schön seine Cola ein und trinkt das. Das kannst du alleine. Man muss auch morgens nicht mehr reinkommen und sagen, komm, zieh die an, ich helfe dir mit der Hose anziehen. Das Kind zieht sich im Idealfall selber an. Irgendwann mal hört das nun mal auf. Und irgendwann mal ist es dann soweit und sie ziehen aus. Aber dieser Umstand ändert sich. Und gerade bei einem Menschen wie mir ist das unglaublich auch gefährlich, wenn wir aus dieser absoluten Abhängigkeit von Gott rausgehen und uns durch unsere eigenen Fähigkeiten unabhängig versuchen zu machen von Gott. Bei mir ist das gerade halt oft so gewesen, Gott, ich kann schon einiges, ich habe mein Leben im Griff, nichts für nichts brauche ich mehr deine Hilfe. Ne? Wenn mein Auto kaputt ist, ich weiß, wie man es repariert und ansonsten weiß ich, wer es kann für etwas Geld. Ich weiß, wo mein Essen herkommt, ich weiß, wo mein Gehalt herkommt, ich habe alles im Griff, ich kriege das alles super organisiert. Ich brauche Gott in dem größten Teil meines Alltages gar nicht. Denke ich oft. Als stolzer Mensch. Und damit geht natürlich auch viel Demut, wahre Demut, bleibt auf der Strecke. Oft gibt es Situationen, und ich denke, viele von uns kennen das, dass wir erst dann wieder zu Gott kommen und ihn fragen, Herr, wie sieht diese Situation aus, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Das ist eine sehr unangenehme Situation, in die bretter ich immer wieder mit Anlauf rein. Und es kommt immer wieder, weil ich in dieser Phase, in der ich mich befinde in meinem Leben, nicht bin wie ein Kind. Ich bin aus eigenem Antrieb, durch eigene Arbeit, oder ich versuche es immer wieder, aus dieser Abhängigkeit von Gott rauszukommen. Ich will mein Leben selbst im Griff haben. Und das andere, wie wir auch noch einige Eigenschaften von Kindern, diese Liebe und dieses Vertrauen, dieses Grenzenlose, wie das verloren geht, das ist oft eben dadurch, dass wir gerade glauben, ja, ich habe mein Leben selbst im Griff, ich kann das, ich brauche keinen Gott, ich muss keinem Gott vertrauen, denn ich vertraue mir ja selbst. Ich glaube an mich selbst, dass ich das kann. Und da bleibt die Beziehung dann auf der Strecke. Und das ist es, was Gott in uns eigentlich sehen will. Wir als Menschen, wir leben in einer Welt, die uns eigentlich genau weg vom Kindsein drängt. Du musst schnell erwachsen werden, schnell produktiv werden, ein sinnvolles und wichtiges Mitglied unserer Gesellschaft. Wirklich Kind sein ist eigentlich nicht gut. Ich habe neulich auf Netflix eine Doku gesehen, Unsere lebendige Erde, und dann ging es dann halt darum, da ist ein Rentier geboren, und jetzt nicht, um irgendwie Kinder halt schlecht zu machen, aber dieses Rentier kann innerhalb von 15 Minuten nach seiner Geburt laufen. Wie lange hat es bei euch gedauert? Es hat schon eine Weile gedauert, ne? Und ich meine, manche...
17 Minuten.
17 Minuten? Gut, Michael konnte sehr schnell laufen. Aber ich habe immer gedacht, boah, geil, warum können wir Menschen nicht so sein? Und dann habe ich ein bisschen weiter nachgedacht und gedacht, eigentlich, boah, gut, dass wir das nicht müssen. Gut, dass wir uns als Menschen eigentlich noch eine Weile Kind sein können. Denn der Grund, warum dieses Rentier nach 15 Minuten laufen kann, ist nicht, dass es irgendetwas besonders Lohnenswertes gibt in der Tundra, wo man hinlaufen könnte und sich das Kind denkt, ich muss jetzt los. Nein, das Problem ist, dass diejenigen, die das nicht innerhalb von 15 Minuten schaffen, meist dazu dienen, die Wolfspopulation in der Gegend zu ernähren. Die sind in einer Welt und in einer Umgebung, die es ihnen nicht wirklich erlaubt, Kind zu sein. Und genau in dieser Welt wachsen auch wir auf, wenn wir ohne Gott gehen. Diese Welt will uns möglichst schnell auf ihre Beine kriegen, möglichst schnell durch die Schule peitschen, ab in das produktive Arbeitsleben und möglichst spät dann die Rente vielleicht irgendwann mal, aber bleib lieber in diesem produktiven Bereich. Sei ein gut funktionierender Erwachsener, und wir dürfen nicht Kind sein. Zumindest in dieser Hinsicht. Und ganz oft falle ich, und ich denke, ich bin nicht der Einzige, fallen wir auf diese Welt herein und machen das genau so. Wir werden schnell erwachsen. Wir eignen uns Fähigkeiten an, sei es aus guten Motiven. Wir wollen mit diesen Fähigkeiten das Reich Gottes bauen, sei es aus Selbstsucht, ich möchte beweisen, dass ich was kann. Und dadurch begeben wir uns in eine Welt, in der es diese Beziehung zu Gott nicht gibt. Und dann vergessen wir natürlich auch den Stellenwert, den Kinder haben, denn den hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben die Erwachsenen, die das Land vorantreiben, die wirklich schaffen und produzieren und machen. Und die Kinder sind eigentlich nur in so einer Art Warteschlange, bis sie endlich Erwachsene sind. Meine Güte, wie lange braucht das Kind dafür? Und genau da, in so eine Welt, in so eine Zeit, spricht Jesus zu mir, zu dir, zu uns allen als Gemeinde, stellt dieses Kind in die Mitte und sagt, so will ich dich. Ich will keinen perfekt funktionierenden Erwachsenen, der sein Leben komplett im Griff hat. Ich will niemanden, der glaubt, er könne sich durch seine Leistung vor mir rechtfertigen. Auch so ein absurder Gedanke, den wir Menschen haben, uns vor Gott rechtfertigen zu können. Gott will Kinder. Und ich meine jetzt bewusst nicht nur junge Menschen. Er will bewusst auch einen Erwachsenen, der zumindest, was seine Umstände und was seine Haltung angeht, Kind ist. Gott braucht oder er will, dass wir in dieser absoluten Abhängigkeit zu ihm leben. Das klingt vielleicht für einen Erwachsenen, also für mich, ich habe echt viel mit dieser Idee zu kämpfen, dass wir in absoluter Abhängigkeit zu Gott leben sollen, weil ich ja gerade meine Kinder daraufhin trainiere, seid unabhängig von mir, schafft euer Leben alleine. Das ist einfach diesen Konflikt, den wir haben, aber die Gottesbeziehung ist ja nochmal eine andere als die menschliche hier auf der Erde. Gott will, dass wir in dieser Abhängigkeit zu ihm sind, dass wir in dieser Nähe sind, weil diese Umstände eben dazu führen, dass wir immer wieder seine Nähe suchen, dass wir die Beziehung zu ihm haben wollen. Denn egal, ob du Kind bist oder nicht, ob du das Kind in dir schon recht erfolgreich zurechtgestutzt hast, trotzdem ist in einem jeden Menschen, und davon bin ich überzeugt, immer noch dieses unbegrenzte Bedürfnis nach einer wahren Liebe. Und es ist egal, womit wir versuchen, diese Liebe auszufüllen oder dieses Liebesgefühl zu erzeugen, sei es halt durch unsere Karriere, sei es durch, weiß ich nicht, besondere Leistungen im Sport. Wir versuchen, dieses Loch irgendwie zu füllen, aber es gibt gerade nur Gott, wo das herkommen kann. Wenn du das zum ersten Mal hörst, vielleicht auch auf der Suche nach etwas bist, da bei Gott findest du das. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war's, ein Weg. Und wir haben dieses Verlangen. Und was noch viel schöner ist, Gott hat nicht nur diese Liebe vorbereitet und hat dann gesagt, so, jetzt ist er erwachsen geworden, jetzt kann ich nichts mehr mit ihm anfangen. Nein, diese Einladung und Aufforderung geht immer noch. Jesus sagt es zu seinen erwachsenen Jüngern, werdet wie die Kinder, da will ich euch haben, diese Beziehung will ich haben. Und ich empfinde das, natürlich, wenn man mit viel Stolz zu kämpfen hat, ist es erstmal eine Demütigung, aber ich finde, es ist auch eine unglaublich große Erleichterung, Erhöhung und ein unendliches Privileg, einen Gott zu haben, der allmächtig ist und der zu dir sagt, du darfst wie ein Kind zu mir kommen. Da sind keine Mindestvoraussetzungen. Du musst nicht wie bei einer Achterbahn mindestens eins, ich weiß gar nicht, wie groß muss man bei einer Achterbahn sein, ich war immer groß genug, 1,30 sein. Musst du nicht. Du brauchst kein Mindestalter. Du musst nicht mindestens, weiß ich nicht, 18 Jahre sein. Und was auch das andere Schöne ist, es gibt auch kein Höchstalter. Gott hat nicht gesagt, so, bis 30 darfst du Kind sein, ab deinem 30. Lebensjahr will ich hier aber einen perfekt ausgebildeten Elite-Christen haben. Und wenn du über diesen Punkt hinaus bist, tja, schade für dich. Hättest du dich mal vorher bekehrt. Das gibt es nicht. Die Einladung, werdet wie die Kinder, oder die Aufforderung, aber auch bewusst Einladung, sage ich, gilt immer noch. Und deswegen sagt Gott, im Prinzip durch zwei Stellen uns auch, werde wie ein Kind und nimm ein Leben mit mir einfach an. Hör auf, dich aufzubauen und zu rechtfertigen, dir irgendwelche Fähigkeiten anzueignen, die du glaubst, die du brauchst, um dein Leben sinnfüllend voll zu machen. Und wenn du von der anderen Seite vielleicht vom Pferd fällst und sagst, nein, ich bin gar nichts, ich bin so ein schlechter Mensch, aber jedes Kind ist 1000-mal mehr wert als ich, das weiß ich doch und sowas, also eine Art falsche Demut entwickelt hast, auch da von Gott die Einladung, du musst nicht erst irgendetwas werden, um zu mir zu kommen, also zu Gott zu kommen. Du kannst nichts leisten, um dir den Himmel zu verdienen und du musst auch nichts leisten, um dir den Himmel zu verdienen. Guck dir kleine Kinder an, wie sie einfach ein Geschenk annehmen, sich darüber freuen und dieses Geschenk auch bis an die Belastungsgrenze ausreizen. Mit einem Geschenk, das ein Kind bekommt, wird gespielt. Und zwar bis dieses Spielzeug kaputt ist. Gut, blödes Beispiel, wenn man das Reich Gottes kommt, denn da gibt es das nicht. Aber da wird voll eingetaucht in dieses Geschenk. Deswegen sagt Gott, nimm das an. Und natürlich dann auch diese demütige Haltung von Kindern, erniedrige dich wie ein Kind. Ich habe eingangs gesagt, dass mich jetzt als Erwachsener ganz oft diese Kindertische stören. Manchmal, ne, gerade wenn meine Kinder dann an so einen Tisch gesetzt werden, denkt man, naja, warum dürfen die nicht bei uns Erwachsenen sitzen? Das ist doch so schön hier dekoriert und der Kindertisch sieht halt aus, wie er aussieht. Was soll das? Was ich lange nicht gemacht habe, eigentlich immer noch nicht, werde ich demnächst mal machen. Ich habe ehrlicherweise noch nie meine Kinder gefragt, was sie von diesem Tisch halten. Ich weiß nicht, wurdet ihr als Kinder gefragt? Also ich meine, wir mussten an diesem Tisch sitzen. Wir wurden nicht gefragt, ob uns das gefällt. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch so zurückerinnern könnt, hat euch das jemals gestört? Habt ihr mal die Kinder gefragt, ob sie das stört? Ich meine, mich zurückzuerinnern an meine Kindheit, dass mich das nie gestört hat, am Kindertisch zu sitzen. Ich war mit den coolen Kindern da. Die Eltern haben vielleicht nicht hingeguckt. Na gut, coolen Kinder, halt die da waren eben. Man hatte so auch ein bisschen seinen Freiraum und es hat sich nie wie eine Demütigung angefühlt. Das stört mich jetzt erst als Erwachsener, im Nachhinein. Ist auch gemein, Eltern im Nachhinein Vorwürfe zu machen. Das ist eigentlich eine geniale Idee, aber eigentlich total unfair. Und das sind Kinder. Sie wissen, sie sind Kinder, sie verhalten sich wie Kinder und sie tun das mit einer nahezu unverschämten Selbstverständlichkeit. Und das sollen wir uns abgucken. Ich fand das echt toll, dass hier heute, wenn die Familien da mit ihren Kindern standen, ich weiß nicht, ob ihr diese Kinder so, also ich hoffe, ihr habt sie beobachtet, es ging ja heute um sie, aber dann gab es dann ja ein Mädchen, das sich direkt gedacht hat, hey, hier fehlt Musik, ab ans Klavier. Ist das nicht toll, dass sich ein Mensch so sehr in Gottes Kirche wohlfühlt, dass er einfach ans Klavier läuft und anfängt, da drauf rumzutippen? Jetzt keine Aufforderung an euch, wenn ihr Musik braucht bei meiner Predigt. Ne, also ihr dürft euch immer noch wie Erwachsene benehmen, aber seid wie Kinder dabei. Aber lasst uns einfach immer, wenn wir Kinder hier bei uns in der Gemeinde sehen oder in unserem Alltag, wenn sie hier durch die Reihen flitzen, wenn sie die Bühne erkunden, wenn sie sich lautstark bemerkbar machen, weil sie eben gesehen und geliebt werden wollen, lasst uns das immer wieder als Anlass dazu sehen, nicht zu sagen, ah, jetzt ist dieses Kind laut, können die Eltern das nicht ruhig stellen, jetzt läuft dieses Kind schon wieder, kann das nicht still sitzen. Nein, immer einfach zu sehen, genau so dürfen wir mit Gott in einer Beziehung leben. Wenn wir ihn brauchen, dürfen wir zu ihm laufen. Wir dürfen an seiner Tür klopfen, auch wenn er im Homeoffice ist und eigentlich arbeitet. Wir dürfen so zu Gott kommen. Wir müssen nicht vorher was Cooles geleistet haben. Ich meine, auch damit kommen Kinder, guck mal, was ich gebastelt habe. Aber das ist einfach ein Ausdruck nach dieser Liebe, dieser Beziehung. Und deswegen von mir als abschließende Worte die Einladung, lasst uns zu Gott kommen wie Kinder. Das gilt jetzt für denjenigen, der schon seit Jahrzehnten mit Gott lebt, sich darauf vielleicht auch einbildet, rechtfertigen zu können. Komm zu Gott wie ein Kind. Aber auch auf der anderen Seite, wenn du noch gar keine Beziehung zu Gott hast und ihn suchst und nicht weißt, wohin, mit diesem Bedürfnis nach Liebe, mit diesem Bedürfnis, ich will einen Sinn haben, ich will jemanden haben, der mich voll macht, der mir ein Leben gibt, das nicht mit meinem Tod endet, sondern darüber hinausgeht. Auch da die Einladung, jetzt, so wie ein Kind, einfach zu kommen und anzunehmen. Die Fähigkeiten, die du dann brauchst in deinem späteren Leben, die gibt Gott dir, wenn er das für richtig hält. Du kannst, du wirst und du musst nichts leisten, um dir einen Platz im Himmel zu verdienen. Gott schenkt es dir. Und er schenkt es auch mir. Auch ich, der schon 16 Jahre Christ ist, muss nichts beweisen, um in den Himmel zu kommen. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und deswegen, wenn ich jetzt Kinder sehe, freue ich mich natürlich, dieses Leben zu sehen, diese Kinder zu sehen. Aber sie sind auch immer eine gute und wichtige Lektion in Sachen Demut, in Sachen Gottesbeziehung für mich. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar für Eltern, die ihre Kinder hier auch im Gemeindekontext in den Mittelpunkt stellen. Die gesagt haben, hier ist mein Kind. Bei der nächsten Kindersegnung würde ich gerne den Vorschlag machen, dass wir von König der Löwen diese Musik spielen von Nahze Penya und dann auch Kind einmal hochhalten. Ich fände das cool. Aber genau so können wir Kinder betrachten. Da sind sie. Das Größte im Reich Gottes. Und wir dürfen diese Kinder beim Aufwachsen beobachten. Wir dürfen ihnen Vorbilder sein, so wie sie uns Vorbilder sind. Und wir dürfen uns darin einfach freuen und dieses Leben genießen. Amen. Ich werde noch einmal kurz zum Abschluss zwei Sätze beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir zu dir kommen können wie Kinder, dass wir zu dir kommen sollen wie Kinder, dass wir in einer gnadenlos kalten und berechnenden Welt einfach diese warme Beziehung erleben dürfen, die Kinder mit ihren Eltern haben. Und wir dürfen sie immer wieder mit dir erleben. Wir dürfen in deiner Liebe auftanken. Wir dürfen durch dein Wort Sinn erfahren. Und wir dürfen ein Leben leben, das über den Tod hinausgeht. Und das, obwohl wir absolut nichts können. Und trotzdem lädst du uns ein und willst diese Beziehung zu uns. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du diesen Saal mit Menschen gefüllt hast, die sowohl Kinder sind, aber auch mit so vielen Menschen, die vielleicht nach unserer Definition keine Kinder mehr sind, aber in deinen Augen deine Kinder sind. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.